Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wir reden heute über den Tod, über Trauer, über Trost. Und das sind ja Themen, vor denen viele instinktiv so zurückschrecken. Es sei denn, es geht nicht anders, weil der Tod und die Trauer wirklich mit Gewalt ins Leben eingedrungen sind. Der Autor Bernie Meyer, der hat das erlebt. Seine kleine Tochter, die ist gestorben, und über seinen Versuch, mit dieser Trauer zu leben, hat er ein autobiografisches Sachbuch geschrieben, eine Anleitung zum Traurigsein. Und darüber sprechen wir jetzt im Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag, Herr Meyer.
Guten Tag, hallo.
Sie verbinden in diesem Buch eine journalistische Recherche auf der einen Seite mit Ihrer ja aber sehr, sehr persönlichen Geschichte der Trauer um Olivia, Ihre kleine Tochter. Die ist mit 1,5 Jahren sehr, sehr krank geworden. Sie beschreiben das in Ihrem Buch, damit wir hier auch im Gespräch verstehen, welche Reise Sie unternommen haben, unternehmen mussten. Mögen Sie uns von Olivia erzählen?
Ja, ich erzähle wirklich sehr, sehr gern von Olivia. Ich bin auch tatsächlich froh, dass ich jetzt wieder öfter danach gefragt werde im Zuge dieses Buches. Olivia ist unsere Tochter, da bin natürlich nicht nur ich als Vater involviert, sondern auch die Mutter, die Barbara, die ich auch gerne hier nenne, weil die natürlich einen Löwenanteil von allen den Dingen, die wir bewältigen mussten, bewältigt und geschultert hat. Ja, das ist unsere Tochter, die ist eine sehr, sehr aufgeweckte Person gewesen. Wir haben immer gesagt, sie brannte irgendwie so an beiden Seiten des Spektrums irgendwie sehr hell. Also war sehr impulsiv, war sehr anstrengend, war extrem kreativ, beredt, witzig. Hatte so ein, wirklich so einen großen Schalk im Nacken auch. Und glaube ich, hat das Beste aus den paar Jahren gemacht, herausgeholt, die sie halt mit uns verbracht hat, würde ich sagen.
Und dann ist sie aber sehr krank geworden.
Sie ist mit 1,5 Jahren krank geworden. Es ist ein Hirntumor bei ihr diagnostiziert worden. Sie wurde auch sofort operiert. Es ist eine sehr schwere Tumorart, also eine letale, würde ich sagen. Und nach Bestrahlung und Chemotherapie ging es ihr aber eine Weile ganz gut. Sie ging in die Kita, hat lange Haare bekommen, hatte Freunde, war ein eher wildes Kind, würde ich sagen. Hatte auch keinerlei wirklich sichtbare Defizite von diesen OPs. Irgendwann, knapp nach ihrem 4. Geburtstag, wurde ein Rezidiv entdeckt. Und dann war natürlich klar, dass sie auf einem palliativen Weg ist. Und also ein paar Monate später ist sie dann verstorben mit 4,5. 2019 war das. Gott sei Dank ging das sehr, sehr schnell. Also da wurde uns eigentlich ein sehr schwieriger und auch längerer Weg prognostiziert, aus dem sie sich so rausgestohlen hat mit einer Gehirnblutung. Das klingt jetzt natürlich ganz, ganz schrecklich, aber für sie und für die Familie war es eher ein glimpfliches Ende, wenn man das so sagen kann.
Trotz dieser furchtbaren Geschichte beginnt Ihr Buch mit einem ersten Satz, den musste ich zweimal lesen. Ich wäre gerne viel öfter traurig.
Ja, der Titel auch, Anleitung zum Traurigsein, deutet ja auch schon so darauf hin, dass Traurigsein an sich oder die Trauer nicht nur was Negatives ist. Und dieser Zustand dieser ganz präzisen Trauer, das ist was, hinter dem ich tatsächlich her bin. Weil wenn ich präzise traurig bin oder wie ich es in dem Buch nenne, diese Luxustrauer, dann weiß ich ganz genau, was ich jetzt fühle in dem Moment. Dann weiß ich, was mir fehlt, wer mir fehlt, dass mir Olivia fehlt. Ich erinnere mich, ich bin traurig, ich weine im Idealfall. Das hüllt mich vielleicht auch ein bisschen aus, ich bin ein bisschen erschöpft. Aber danach, wenn ich irgendwie ausgeweint habe, mich genug erinnert habe, habe ich so einen soften Relaunch eigentlich. Im Prinzip kann ich dann weiter mit meinem Tag machen oder wenn der Tag dann zu Ende ist, vielleicht ins Bett gehen und am nächsten Tag irgendwie neu anfangen. Das ist aber eine Spielart der Trauer, die sich ganz, ganz selten gezeigt hat und tatsächlich auch immer seltener zeigt in den letzten Jahren. Also sie ist eher so einer Erschöpfung, einer Mattheit gewichen oder auch einer Frustration, enttäuschten Erwartungen. Manchmal lässt man das in der Beziehung aus, manchmal irgendwie in der Erziehung an seinen Kindern. Also die Trauer schlägt sich ganz verschiedene Bahnen, die sehr, sehr viel unschöner sind und sehr, sehr viel schädlicher, als sich tatsächlich auf die Couch zu sitzen und richtig traurig zu sein und richtig bedauern, dass da jemand weg ist und auch genau zu wissen, warum man jetzt weint.
Das Buch ist Ihre persönliche Geschichte der Trauer, ist aber auch eine Kulturgeschichte der Trauer. Sie haben recherchiert und gehen da wirklich tausende Jahre zurück. Wie hat man früher getrauert? Wie trauert man auf verschiedenen Teilen dieser Erde? Wie trauert man heute? Was für Rituale gab es da? Und da sind Sie auch auf ja, Formen der Trauer gestoßen, die vielleicht auch, wie Sie gerade gesagt haben, sehr präzise sind, aber auch irgendwie sowas Performatives haben, was quasi auch erwartet wurde von der Gesellschaft. Wie hat sich das so verändert im Laufe der Zeit?
Es gibt rituelle Trauer und die habe ich jetzt für dieses kulturgeschichtliche Kapitel unterschieden von der individuellen Trauer. Und diese rituelle Trauer, die fängt, wie gesagt, schon vor tausenden von Jahren an mit einer Form, in der wir oder die Menschen Angehörige beerdigen. Also wie sehen Gräber aus? Was gibt man den für Beigaben mit? Da schwingt ja jede Menge Bewältigung und Aufarbeitung schon mit drin. Und als Jugendlicher habe ich oft gedacht, na ja, wenn bei uns jemand gestorben ist im Dorf, na ja, man, jetzt machen die stundenlang ihre Gebete und der Pfarrer steht da am Grab und sonst irgendwie. Aber trauern die wirklich? Wo ist denn da die echte Emotion zwischen all diesen formellen Dingen? Und ich habe aber auch im Laufe der Recherche zu diesem Buch gelernt, dass das Ritualisieren von individueller Trauer, dass man da Gefühle auch mit reingibt, weil es auch viel einfacher ist, als sich seine Trauer total zu vergegenwärtigen und all die schrecklichen Konsequenzen, die auch aus dem Verlust von einem Menschen folgen. Und deshalb finde ich das eigentlich ganz interessant, dass man rituelle Trauer sehr weit zurückverfolgen kann und beobachtet, wie sie sich immer mehr zu individueller Trauer hin verändert. Und die Übergänge werden fließender zwischen ritueller und individueller Trauer.
Und ich hatte auch den Eindruck, dass dieses Verschieben hin zu der individuellen Trauer fast so eine Art Falle beinhaltet, dass wir nämlich alle scheinbar wissen, wie es sich gehört, richtig und ehrlich und tief zu trauern, so eine filmreife Trauer, sag jetzt mal ein bisschen böse, und uns dann fragen, fehlt uns irgendwas, wenn wir das dann gar nicht so empfinden, wie es doch zu sein hat? Ich hatte beim Lesen den Eindruck, dass Sie das auch manchmal erlebt haben, dieses schale Gefühl, meine Trauer ist vielleicht gar nicht ausreichend.
Ja, das ist natürlich, weil in dem Moment, wo die ritualisierte Trauer so ein bisschen mehr der individualisierten Platz macht, dann habe ich plötzlich ganz viele Möglichkeiten. Das ist ja ein Problem, was uns in der Gesellschaft überhaupt begegnet. Ich habe plötzlich so viele Möglichkeiten. Und dann weiß ich gar nicht, wie ich richtig mit Trauer umgehe, wie ich empfinden soll. Also da hat die ritualisierte Trauer einfach auch geholfen, das in Bahnen zu lenken.
Eine Form gegeben,
ja. Zu wissen, wie ich mir jetzt zu verhalten habe, als Trauernder, als Trauernde. Mit der individuellen Trauer kommt auch gleichzeitig so eine Überforderung hinzu. Es ist ja auch in der modernen Psychotherapie ist es ja auch so, dass Leute oft zu Therapien kommen und das Gefühl, sie müssten wirklich dringend was aufarbeiten. Also Kindheitstraumata, Erfahrungen, Traumata, ihre Beziehungen. Und das ist so schwer zu unterscheiden, wo ist es jetzt okay zu verdrängen, weiterzumachen und wo muss ich mich jetzt wirklich intensiv mit etwas beschäftigen. Weil ich kann nämlich schon auch in einer gewissen Trauer, in einem Trauerzustand hängen bleiben.
Dieser Eindruck, was Sie gerade beschrieben haben, dass Leute irgendwie so das Gefühl haben, sie müssen da etwas abarbeiten. Auf eine merkwürdige Art und Weise hatte ich diesen Eindruck auch beim Lesen Ihres Buches, dass Sie das fast so professionell angegangen sind. Also es gibt das Kapitel, wie Sie das mit Psychopharmaka und Tabletten versuchen. Es gibt das Therapiekapitel. Es gibt dann den Sport. Es gibt die Meditation. Das klingt nach so abarbeiten, wobei es, glaube ich, ein Missverständnis meinerseits ist, oder?
Ja, es ist eigentlich eine Sammlung von Dingen, die ich versucht habe, die mir zu individuellen Zeitpunkten geholfen haben und vielleicht auch in der Summe. Das sind alles Vorschläge auch an LeserInnen, was man machen kann, um dieser Trauer entgegenzutreten oder beziehungsweise sich mit ihr zu arrangieren, um einfach gut durchs Leben zu kommen. Ich trete ja nicht an, um diese Trauer beiseite zu schaffen mit all diesen Maßnahmen, sondern ich trete eher dafür an, dass man lernt, mit der Trauer zu leben, weil man ja auch meistens noch für Kinder, Angehörige, Freunde, Beziehungen da sein möchte und irgendwie funktional bleiben will, auch für andere Leute. Dahinter steckt ein altruistischer Gedanke. Um das auch möglich zu machen, gibt es so eine Art Trauertraining. Also mir geht es nicht darum, hier eine Liste, es gibt ja so Workout-Bücher, ne? So eine Liste abzuarbeiten und dann zu sagen, danach geht es dir besser. Das verspreche ich auch überhaupt nicht. Ich sage nur, das habe ich gemacht, es hat mir geholfen. Man kann sich davon inspirieren lassen oder auch nicht.
Ja. Es gibt so ganz berühmt 5 Phasen der Trauer, von der Verdrängung über die Wut, die Verhandlung, die Verzweiflung hin zur Akzeptanz. Ein bisschen anders formuliert finde ich das bei Ihnen und das fand ich sehr schön. Ein Satz, der Ihnen von einer Therapeutin gesagt wurde und der Ihnen geholfen hat, nämlich, dass es ja gut sein könne, zu wissen, dass man auch untröstlich sein kann. Warum liegt ausgerechnet in der Untröstlichkeit Trost?
Weil natürlich so ein Abschied, ein Schmerz, ein Verlust, ein Todesfall oft die Dimension dessen übersteigt, was man momentan verarbeiten oder vielleicht generell verarbeiten kann. Und in unserem Glaube an Trost und Heilung legen wir uns natürlich einen wahnsinnigen Druck auf, also einen Erfolgs- und auch einen Termindruck, dass wir es irgendwie schaffen müssen, darüber wegzukommen. Und untröstlich zu sein, so meinte die Therapeutin das, heißt, verspür jetzt nicht diesen Druck. Es ist ganz okay, dass du jetzt keine Perspektive siehst, dass das vielleicht vor einem Riesenabgrund stehst. Sie hat es gesagt, als quasi klar war, das ist ein unheilbarer Tumorart.
Das war ganz früh in dieser Zeit.
Das war ganz früh und das war die Wahrheit, dass es da keinen Trost gibt in dieser Situation. Und die Wahrheit hat mir mehr weitergeholfen, als mir gleich ein Programm anzueignen, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Für einen kurzen Moment einfach stehen zu bleiben.
Dieses Untröstlichsein und das als Trost zu begreifen, ist ja ganz eng verwandt mit dieser Akzeptanz, die ich vorhin genannt habe, bei diesen 5 Trauerphasen. Wo Sie aber auch schreiben, das ist natürlich auch wichtig, das nicht zu verwechseln mit Resignation.
Nee, also es ist ja ein sehr schmaler Grat zwischen anhaften, festhalten, loslassen, erinnern, weitermachen. Das sind ja auch alles sehr schwammige Begriffe und auch gar nicht wirklich therapeutisch richtig gestützt. Ich bin eigentlich eher dafür, dass man sich situativ immer jede Situation ganz genau anschaut. Hafte ich jetzt hier an? Bleibe ich hier in diesem Schmerz, in dieser Erinnerung, in diesem Erlebnis, in diesem Zustand, in dem ich gerade bin? Oder gehe ich jetzt einen Schritt weiter? Und ich kann immer wieder neu entscheiden. Ich kann ganz oft entscheiden, ich bleibe hier, ich komme jetzt gerade nicht weiter, ich habe nicht die Kraft. Aber ich kann auch versuchen, jetzt stoße ich eine Veränderung proaktiv an. Und diese Entscheidung, das ist natürlich wahnsinnig verantwortungsvoll, was man den Leuten da mitgibt, immer wieder neue Entscheidungen zu treffen. Aber es ist halt der beste Weg, finde ich.
Ganz viele verschiedene Phasen und Wege beschreiben Sie in diesem Buch. Und für mich, in meinem Lesen, war ganz zentral dann gegen Ende das Kapitel zur, Sie nennen das die soziale Revitalisierung, wo Sie auch beschreiben, dass Menschen dann vielleicht aus Sorge, was Falsches zu sagen, lieber gar nichts sagen. Und das ist in Teilzahl das wirklich Allerfalscheste. Ich möchte deswegen zum Ende unseres Gesprächs gerne die Perspektive wechseln. Weil jemandem, der in so einer Trauer steckt, Ratschläge zu geben, das kann ja eigentlich fast nur schiefgehen. Aber vielleicht können wir einen Ratschlag ableiten für die, die neben einem, mit einem Menschen leben, der eine solche Trauer durchmacht. Und Sie sagen, es gibt da magische Worte.
Für mich.
Ja, ja.
Die magischen Worte lauten, hey, wie geht's dir? Es erklärt sich so, dass viele Leute halt sich einfach bei uns gemeldet haben auch und gesagt haben, wir denken an euch, meldet euch, wenn ihr uns braucht. Und ich habe halt festgestellt, dieses Melden, das bedarf einer kognitiven Anstrengung. Zum Beispiel, bei wem melde ich mich, in welcher Situation? Was ist den anderen zumutbar? Zum Beispiel, meiner Mutter möchte ich nicht zumuten, dass wenn ich in einer depressiven Phase bin, dass sie mit mir umgehen muss, weil die möchte ich schon. Meinem Sohn möchte ich es auch nicht zumuten. Also melde ich mich bei welchem Freund, bei welcher Freundin melde ich mich? Und dann muss ich auch überlegen, haben die gerade Zeit? Gehen die ans Telefon? Was passiert, wenn die keine Zeit haben oder sagen, ich kann heute nicht? Oder sie mir gar nicht zurückschreiben? Geht es mir danach nicht noch viel schlechter? Wenn mir jemand schreibt, hey, wie geht's dir? Dann kann ich selbst einfach nur reagieren, entweder indem ich gar nicht zurückschreibe oder sage, oh, mal so, oder mir geht's heute wirklich scheiße oder du, mir geht's erstaunlich gut. Das ist tatsächlich nur ein Shortcut, würde ich sagen, zum Kontakt halten.
Hey, wie geht's dir? Bernie Meyer hat das Buch geschrieben, Anleitung zum Traurigsein, wie ich gelernt habe, mit der Trauer zu leben. Erschien bei Dumont für 22 Euro. Herr Meyer, vielen Dank.
Vielen Dank.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.